Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Wir befinden uns im Themenmonat Netzhaut mit Professor Meyer. Schönen guten Tag und schön, dass Sie wieder dabei sind.
Vielen Dank, es freut mich, mit ihm über ein spannendes Paper zu diskutieren.
Ja, es geht heute wirklich spannend los. Wir sprechen über Tyrosinkinase-Inhibitoren und da geht es so ein bisschen darum, wo stehen wir da? Wir hatten uns vor der Studie einmal darauf geeinigt, ich mache jetzt kurz einen Rundumschlag anhand meiner wilden Zeichnung, die ich in meiner Notizen gefunden habe, was wir mit Tyrosinkinase-Inhibitoren überhaupt meinen. Meine Stimme bitte ich zu entschuldigen, ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Also, der Punkt ist, wir haben bisher VEGA, BCD und PEGF, also den Placenta Growth Factor, und die greifen alle an die Tyrosinkinase-Inhibitoren an oder die Tyrosinkinase-Rezeptoren an. Die haben einen extrazellulären Teil und einen intrazellulären Teil. Intrazellulär starten die Phosphorylierungsprozesse und es gibt ca. 20 verschiedene Gruppen davon, unter anderem PDGF, TAI 1 und 2, KIT, ERB und HER2-Rezeptor. Der HER2-Rezeptor kommt vielleicht manchen noch düster bekannt vor aus der Klinikerzeit vorm letzten Staatsexamen. Damit wird nämlich zum Beispiel eine Chemotherapie oder darauf wird eine Chemotherapie beim Brustkrebs abgerichtet, wenn die HER2-positiv sind. Aber wie kommt das Ganze jetzt mit der AMD- und DMÖ-Behandlung zusammen? Es gibt verschiedene Rezeptorblocker und die sind unterschiedlich selektiv. Und es gibt zwei Tyrosinkinase-Rezeptoren, die am Bau von choroidalen Neovaskularisationen beteiligt sind. Das ist der VEGF-Rezeptor und der PDGF-Rezeptor, also der Platelet-Derived Growth Factor-Rezeptor. Ich hoffe, ich habe es jetzt einigermaßen gut runtergebrochen. Wir gucken uns also heute an, welche Stadien schon von manchen Tyrosinkinase-Rezeptor-Inhibitoren erreicht worden sind in den präklinischen und zum Teil auch klinischen Studien und wo wir da stehen. Das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig. Wir wollen das Ganze jetzt auch nicht in den Himmel heben. Professor Meyer meinte vor der Aufnahme auch schon, naja, davon hört man ja immer mal wieder und dann ist auch immer mit die Frage, was setzt sich eigentlich durch? Also wir wollen hier keine falschen Hoffnungen schüren. Wir wollen aber schon gerne einen Blick darauf werfen, wo stehen wir denn eigentlich? Und das wäre jetzt auch meine Frage direkt an Sie, Herr Professor Meyer, wo stehen wir denn eigentlich? Wie viele haben wir denn da in der Pipeline und was denken Sie, bringt uns was?
Ja, ganz herzlichen Dank. Also die Tyrosinkinase-Inhibitoren-Forschung dazu, klinische Studien, kann ich mich erinnern, haben wir schon vor 15 Jahren, 20 Jahren auch in Bonn gemacht. Ja, es ist sicher, wie waren sie konzipiert und so weiter. Ich glaube, der Weg geht natürlich von der reinen, wie Sie es sehr schön dargestellt haben, von der reinen VEGF-Inhibition, was sicher das wichtigste Molekül ist in der Hemmung von Proliferation, egal ob das retinale oder choroidale sind, dass wir jetzt dazu übergehen, weitere Kaskaden sozusagen damit anzugehen. Und hier gibt es natürlich dann die Möglichkeit, dass wir das einerseits über eine orale Applikation machen. Das ist natürlich immer die Frage, inwiefern der Burden of Treatment, also habe ich dadurch eine viel einfachere Gabe der Medikamente, kann ich damit die intravitrealen Injektionen obsolet machen und kann ich damit die Makuläödeme entsprechend genauso behandeln. Und da zeigt sich schon, zumindest unter Studienbedingungen, dass wir das erreichen können, dass wir auch über eine orale Applikation unter jetzt nicht sonderlich großen Nebenwirkungen, wir haben natürlich ganz andere Wirkungsspiegel im Körper, dass wir da auch eine signifikante Reduktion im Glaskörperraum erzielen können und zu einer Reduktion der Netzhautdicke es kommen kann.
Vielleicht können wir da mal direkt reingehen. Sie sprechen ja, glaube ich, das orale Sorafenib an.
Ja.
Dass man, von dem man 200 Milligramm dreimal wöchentlich für einen Monat gegeben hat. Das ist ja jetzt aber auch noch recht in den Anfangsschuhen.
Richtig.
Wie weit ist man da? Was für eine Art von Studie war das?
man muss sagen, das sind alles noch, ich glaube, man kann das, deswegen habe ich das ja auch so ein bisschen versucht zu relativieren. Also es gibt eine ganze Reihe von Studien, die eben andere Behandlungswege auch mal untersuchen, wie zum Beispiel die orale Applikation. Das sind meistens aber noch Studien, die zum Beispiel auch hier Ranibizumab als Rescue haben. Also das heißt, die konventionelle Therapie, wenn unter dieser oralen Applikation es nicht zu einer genügenden Suppression kommt und zu einem Aufflammen, dass man dann eben solche Gaben herbeiführen kann. Was man natürlich auch mal sagen muss, bei intravitrealen Injektionen weiß ich, dass sie gegeben wurde. Mhm. Bei Tabletten weiß ich nicht, ob die wirklich genommen worden sind. Und das ist jetzt noch vielleicht motivierte Patienten, die innerhalb einer Studie sind. Wir wissen das von Glaukommedikamenten oder anderen, wie wenig davon nur wirklich gegeben wird. Und man muss.
Wobei ich ja immer fast denke, die Patienten fragen ja so viel danach, kann ich nicht irgendwas einnehmen, kann ich nicht irgendwas tun? Und die geben ja zum Teil auch ein horrendes Geld aus an Nahrungsergänzungspräparaten oder allerlei anderen Dingen, von denen sie sich
was erhoffen. Das ist richtig, aber Sie müssen ja sagen, wenn das eine neue Therapie ist, wie wird die jetzt von à la longue von der breiten Bevölkerung gemacht? Und die sind natürlich froh, dass sie das jetzt oral nehmen können, und das können sie bei Patienten, die im Altersheim, im Seniorenheim sind, die schlecht mobil sind, kann man das wunderbar einsetzen. Aber trotzdem wissen sie nicht, wie gut die Applikation dann ist. Also eine solche Applikationsform hat eben auch Nebeneffekte.
Hier war es die milde Dermatitis beim oralen Sorafenib.
Ja, natürlich viel höhere Konzentration haben. Das heißt, wir haben natürlich auch wieder ganz andere Nebenwirkungen.
Beim Pazopanib, das wurde auch oral gegeben, 15 Milligramm, 28 Tage täglich. Aber da auch nur für Patienten mit okkulter oder minimal klassischer. Da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, warum. Aber genau, da könnte man ja sonst noch mal genauer reingehen. Und da wurde auch gezeigt, dass die Buchstaben, die lesen konnten, bei 9 von 15 Patienten gestiegen sind und die Flüssigkeit ein bisschen gesunken ist, die intraretinale Flüssigkeit. Aber ich finde es schon auch einen wichtigen Punkt, den Sie genannt hatten. Es geht immer darum, kann man vielleicht auch die Therapieintervalle verlängern? Oder ist es vielleicht eher was, was man als supportive Maßnahme sonst nimmt? Das habe ich mich auch so ein bisschen gefragt. Also ich halte es anhand der Ergebnisse, die man jetzt beim Sorafenib und beim Pazopanib oral hatte, eher gar nicht so für primär die Frage, ob man das dadurch ersetzen konnte. Beim Pazopanib hat man dann ja auch noch topisch was gemacht. Da hat man topisch geguckt, ob es sich gegen Placebo durchsetzt, und das hat es nicht. Also auch da erstmal keine Entwarnung. Und dann gab es noch eine andere Sache, mit der man topisch getestet hat. Das war das PAN-90-86 von Panoptica. Das wurde 4-mal täglich gegeben, und da hat man erstmal noch so eine Keratitis punctata bei den Patienten gesehen. Dann hat man von einer Solution auf eine Suspension gewechselt und das einmal täglich gegeben. Da war das dann schon weniger. Es waren hier aber 51 Patienten. Also das muss man auch dazu sagen. Es sind ja immer relativ wenige Patienten in die Studie mit eingeschlossen worden. Es sind ja alles recht anfängliche Studien. Und da war es auch so, dass es der High-Risk-Phänotyp, vielleicht können wir da nochmal kurz drauf eingehen, was der genau ist, dass der da auch nicht großartig von profitiert hat und auch noch mehr Injektionen zum Teil sogar brauchte. Also sicherlich alles interessante Ansätze, aber halt noch in den Kinderschuhen, oder?
Das sehe ich auch so. Also wie gesagt, ich kenne seit über 10 Jahren Tyrosinkinase-Inhibitoren-Studien, und die sind sicher supportiv, also als Ergänzung ein wunderbarer Ansatz. Ob das jetzt intravitreal gegeben ist, ich finde es toll, dass man auch jetzt auf die orale Applikation, es werden auch noch weitere Wege, subkutan sind in der Entwicklung.
Ja, dazu kommen wir noch. Auch intravitreal.
Also es ist ja richtig, dass wir im Prinzip mal, ich glaube, diese Studien zielen erstmal überhaupt darauf hin, gerade bei den Diabetikern, dass eine systemische Erkrankung, die wir vom Diabetologen behandeln, wie kann man jetzt noch spezifisch mit dem Diabetologen durch eine systematische Applikation die okuläre retinale Erkrankung weiter reduzieren, um damit dann auch die letztendlich Injektionsfrequenz weiter zu reduzieren, dass die sozusagen dann nicht mehr die Haupttherapie wäre. Das ist ja sicher Ziel dieser systemischen oralen Applikation, dass wir von der alleinigen intravitrealen Injektion wegkommen, dass wir die Intervalle so weit ausdehnen können oder die Notwendigkeit, dass man wirklich, wie in diesen Studien sozusagen, dass es nur noch als Rescue gegeben wird, dass wir das ja wirklich auf eine Handvoll Injektionen im Jahr sozusagen reduzieren können, dass wir aber eigentlich das, was wir über die letzten 20 Jahre gelernt haben, durch eine bessere Einstellung des Blutzuckers, Langzeitparameter, Blutdrucks etc., Lebensführung, dass da wir mit überhaupt den Diabetes reduzieren können.
Das DMÖ ist dann natürlich super wichtig, dass man das auch immer auf möglichst vielen Ebenen behandelt, gerade weil es auch so eine hartnäckige Geschichte ist. Die AMD ist ja auch eine hartnäckige Geschichte. Die wird ja auch damit angezielt. Also es wird ja einfach grundsätzlich die CNV-Bildung anvisiert und da haben die Patienten mit AMD und DMÖ eingeschlossen in diese Studien, zumindest in die vom Sorafenib und auch in die von dem, was jetzt intravitreal noch dazu kommt. Das hatte ich ja gerade schon erwähnt oder Sie hatten es auch schon erwähnt. Es geht mit dem lustigen Namen weiter. Wir sprechen über das Sunitinib. Das ist nämlich intravitreal, auch als GB102 bekannt oder falls es bekannt ist. Und da hat man tatsächlich schon ein bisschen mehr zu geforscht. Ich erzähle das einmal ganz kurz. Man hat hier tatsächlich schon gegen Aflibercept getestet und da hat man das, ich finde, einen ganz witzigen Studienaufbau gemacht. Man hat Baseline 2 Monate, 4 Monate, 6 Monate, 8 Monate und 10 Monate gehabt. Und da hat man bei den Aflibercept-Patienten 2 Milligramm gespritzt. Und bei den Sunitinib-Patienten hat man in 2 Gruppen, einmal mit 1 Milligramm Injektion und einmal mit 2 Milligramm Injektion, Folgendes gemacht. Man hat bei der Baseline gespritzt, also beim ersten Mal. Dann beim zweiten und vierten Mal, also nach 2 und 4 Monaten, Entschuldigung, hat man jeweils eine Sham-Injektion gemacht. Und erst bei 6 Monaten hat man dann wieder das Sunitinib gespritzt, eben einmal in 1 Milligramm oder einmal in 2 Milligramm Dosis, je nachdem, welcher Gruppe die angehörten. Und dann bei 8 und 10 Monaten auch wieder eine Sham-Injektion. Jetzt ist das Interessante natürlich, wie ging es der Flüssigkeit dabei und wie oft haben die Gruppen 1 oder 2 Milligramm Sunitinib eine Rescue-Aflibercept gebraucht. Das war nämlich möglich. Und hier hat man jetzt geguckt, wie lange hat es ungefähr gedauert, bis sie eine Rescue-Aflibercept gebraucht haben. Und bei der Gruppe 1, die quasi 1 Milligramm hatte, hat das 5 Monate gedauert im Schnitt und bei denen, die 2 Milligramm hatten, tatsächlich nicht länger, sondern weniger, 4 Monate im Schnitt und die hatten sogar häufiger Adverse Events, die vermutlich mit der Mikropartikelaggregation zusammenhingen. Also eigentlich ein sehr spannendes Medikament, was man sich auch noch anschauen kann, zumal hier ja schon so vergleichende Studien gelaufen sind an Patienten. Und dann ist natürlich die Frage, wie weit kommt man da mit den 1 Milligramm? Und die 6 Monate waren wahrscheinlich zu hoch gezielt, aber 5 Monate aus dem Stegreif raus ist natürlich auch nicht nichts. Ja, also fand ich sehr, sehr spannend. Ich gehe mal direkt weiter, wenn ich darf. Wir haben noch das EIP, also EYP oder EIP, ich weiß nicht, wie man es aussprechen soll, 1901, auch Vorotanib genannt. Das ist sehr ähnlich dem Sunitinib. Aber über 6 bis 9 Monate wird das freigesetzt und ist auch noch ein bisschen anders von den Affinitäten zu den bestimmten Rezeptoren. Hier ist die Phase 1 schon abgeschlossen. Nur ca. 30% brauchten innerhalb von 6 Monaten eine zusätzliche Rescue-IVOM und 15% brauchten allerdings mehrere. Also es ist auch interessant, was sich da tut. Mir fehlte in diesen beiden Studien so ein bisschen der Blick darauf, wie ist es da mit diesem Genotyp, den wollten wir ja noch erwähnt haben. Alle, die jetzt auf Genetik stehen, dürfen sich das gerne merken. Das ist der FHY402HCC-Genotyp der AMD und das ist ein ziemlich schwieriger. Also das kann man sich, wenn man denn möchte, gerne mal merken. Genau, und ein letztes wollte ich noch vorstellen, und zwar das OTX-TKI oder auch Axitinib. Das ist ein Implantat aus in Wasser anschwellendem Hydrogel, das sich nach 6 bis 12 Monaten auflöst. Hier hatten 93% eine Reduktion der Behandlungslast nach 7 Monaten. Und das ist natürlich auch nochmal sehr spannend. Also für mich geht das alles so ein bisschen in dieselbe Richtung, um das mal zusammenzufassen. Es geht darum, natürlich finden wir was anderes, das wirksamer ist als die VEGF, Anti-VEGF-Präparate, die wir momentan haben. Und es geht auch darum, finden wir irgendwas, was vielleicht die Therapie unterstützt, eben besonders im Hinblick auf die oralen Medikamente. Finde ich alles sehr spannend. Scheint noch nicht der heilige Gral dabei zu sein, aber vielleicht ja auch noch nicht. Vielleicht bin ich da ja auch noch so ein bisschen verblendet, weil das jetzt so die ersten Sachen sind, die ich dazu lese. Und Sie sagen ja, Sie kriegen das schon seit 15 bis 20 Jahren mit. Das ist natürlich nochmal ein viel längerer Atem, den man da dann hat. Aber ja, was denken Sie, wo geht das hin? Und denken Sie, man kann das brauchen? Vielleicht so zum Abschluss.
Ja, genau. Also fangen wir wieder beim Anfang an. Eigentlich, womit haben wir angefangen? Mit selektiven VEGF-Inhibitoren. Das war das Makugen. Wir sind dann zu den Pan-VEGF-Inhibitoren, die viel wirkungsvoller waren. Und wir sind halt heute mit länger wirkungsvollen Medikamenten weiter unterwegs. Das ist eigentlich eine konsequente Weiterentwicklung, dass wir einerseits sagen, wir gehen auf weitere Pathways über, dass wir also noch breiter das VEGF reduzieren. Aber das geht natürlich immer nur sehr behutsam. Wir wissen, die Dosis macht das Gift. Wie breit können wir das wirklich und können wir es komplett herunterregulieren? Wir wissen alle, dass dann damit auch die Gefahr der Nebenwirkung steigt. Wir sehen das hier bei der systemischen Applikation, ob das zu Hautausschlägen kommen kann. Wir kennen das bei intravitrealen Injektionen, dass die geografische Atrophie eine Rolle spielt. Man sieht bei diesen ersten Phase 1, Phase 2 Studien, dass man immer noch in einer gewissen Dosisfindung ist und wo jetzt die Tyrosinkinase-Inhibitoren später in der klinischen Applikation ihr Feld finden. Ich glaube, das ist sicher neben der diabetologischen systemischen Gabe und der intravitrealen ein wunderbares Bindeglied ist, dass man mit topischen, es gibt ja auch Augentropfen, dass man durch Tablettengabe, dass man einen weiteren Therapieweg hat, der sicher in der Bandbreite sehr wichtig ist und eben den Burden of Treatment, also wirklich die Bürde für den Patienten, für den älteren Patienten bei so einer chronischen Erkrankung eine ganz wichtige Rolle spielt. Aber ein abschließendes Urteil ist da mit Sicherheit noch nicht zu sagen, weil eben ganz, ganz viele Parameter hier eine Rolle spielen.
Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich finde es sehr, sehr spannend, dass wir über diese Studie gesprochen haben. Und es ist auch sehr wichtig, dass Sie mich da wahrscheinlich auf den Boden der Tatsachen geholt haben, weil ich war, als ich die das erste Mal in die Hände bekam, ein bisschen zu begeistert, vermutlich, und dachte, oh mein Gott, es geht weiter. Ja, wie schön.
Nein, das ist richtig, aber ich meine, wir haben ja viele, auch gerade so die EyePoint-Studie, finde ich wirklich ganz toll, aber wir haben auch viele Studien, die dann in der Phase 2, Phase 3, wo es dann wirklich darum ging, in größerem Kollektiv, wo sie dann gegeben wurden, wo sie sich dann eben nicht durchgesetzt haben. Und deswegen, da muss man noch abwarten. Das sind anfängliche Studien, die sehr positiv sind. Aber ein abschließendes Urteil, das ist noch ein langer Weg dahin.
Vielen herzlichen Dank auf jeden Fall, dass Sie darüber mit uns gesprochen haben, Herr Professor Meyer. In der nächsten Woche unterhalten wir uns auch nochmal über die geografische Atrophie. Die darf natürlich nicht fehlen, wenn man über die Retina spricht und auch über intravitreale Injektionen und Behandlung und Behandlungsoptionen. Ich freue mich, dass wir diese Woche miteinander darüber gesprochen haben und ich freue mich auch, dass Sie, liebe Zuhörer, dabei waren und natürlich, dass wir in diesem Monat unterstützt wurden von Bayer. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und bis wir uns wieder hören, eine gute Zeit. Tschüss.
Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.